Karl May, Die Liebe des Ulan, Kapitel 124. Während nämlich der Baron dem Kapitän zu Hilfe gesprungen war, hatte Adeline vor Schreck über den Anblick der Kämpfenden ihre Schritte gehemmt. Sie war kein furchtsames Wesen, der erste Eindruck war rasch bekämpft, und schon wollte sie dem Geliebten folgen, als sie hinter sich das Geräusch von schnellen Schritten hörte. Sie drehte sich um und erblickte ihren Vater, welcher, als er sie erkannte, erstaunt stehen blieb. Er hatte ein Messer mit sehr langer Klinge in der Hand. Es diente ihm zum Ausgraben der Wurzeln. »Du hier, Mädchen?« fragte er. »Ich denke, du bist daheim. Wer hat gerufen? Wer befindet sich in Gefahr?« »Da, sie«, antwortete sie nach unten deutend. Er blickte hinab, grad an dem Augenblicke, an welchem der Baron den zweiten niederschlug. »Ah, Mörder«, meinte er, »ich muss hinab.« Sie fasste ihn am Arme und hielt ihn zurück. »Halt, halt«, raunte sie ihm zu, »der eine ist mein Geliebter, ein Baron. Wenn du willst, dass ich eine Baronin werden soll, so sei still und menge dich nicht eher in diese Sache, als bis ich es will.« Er machte ein höchst verblüfftes Gesicht. »Du eine Baronin?« fragte er. »Ja, komm mit hinab, richte dich nur ganz genau nach meinem Verhalten.« Richemont sah sie kommen. Der Schreck verzerrte für einen Augenblick seine Züge. Er nahm den Griff seines Messers fester in die Hand. Der Schäfer hielt aber das Seinige auch noch gefasst. »Zwei Zeugen des Mordes, sollte es nochmals zum Kampfe kommen?« »Herr Kapitän, befürchten Sie nichts«, rief ihm Adeline entgegen. »Wir kommen als Freunde.«
»Wie, Sie kennen mich?« fragte er.
»Ja, ich habe dem Herrn Baron im Walde Gesellschaft geleistet, und da wurde natürlich auch von Ihnen gesprochen.«
»Wer sind Sie?« fragte er finster.
»Ich heiße Adeline Verdi. Mein Vater ist Schäfer in dem Orte, wo Sie heute übernachteten.«
»Ah, so sind Sie wohl eine Tänzerin von gestern Abend?«
»Ja.«
»Sie hatten ein Stelldichein im Walde verabredet?«
»So ist es«, antwortete sie offen, obgleich seine Miene eine höchst verächtliche war.
»So sind Sie eine Kurtisane?«
»Ich weiß nicht, was dieses Wort bedeutet. Was ich bin, das werden Sie wohl noch erfahren.«
»Schön, schön, meine Verehrteste. Sie haben gesehen, was hier geschehen ist?«
»Natürlich.«
»Auch gehört, was wir gesprochen haben?«
»Jedes Wort.«
»Hole Sie der Teufel! Wie können Sie meinen Gefährten verführen, mit Ihnen im Walde herumzuschleichen? Wie können Sie sich mit Angelegenheiten befassen, welche nicht die Ihrigen sind?«
»Diese Angelegenheit ist gerade so gut die meinige wie die Ihrige. Auch das werde ich Ihnen zu beweisen wissen. Hier ist ein Schatz vergraben, eine Kriegskasse. Diese drei Männer wollten Sie holen und wurden dabei von Ihnen und dem Baron ermordet. Lassen Sie uns sehen, ob hier in Wirklichkeit etwas vergraben liegt. Du aber, Vater, halte dein Messer bereit. Dem Herrn Kapitän ist nicht sehr zu trauen.« Sie trat an das Loch, um den Bemühungen des Barons zuzuschauen. Der Schäfer bog sich zu den Toten nieder, um sie genauer zu betrachten. Richemont wusste gar nicht, wie er sich verhalten solle. Dieses Mädchen hatte ihm gegenüber eine Sicherheit entwickelt, welche ihn in Bestürzung versetzte. Sie musste sich im Besitze einer Tatsache befinden, welche ihr Grund gab, sich nicht vor ihm zu fürchten. Er trat zu ihrem Vater und fragte:
»Sie waren auch mit dem Baron im Walde?«
»Das geht Sie nichts an«, brummte der Schäfer, welcher nicht wusste, ob er mit Ja oder Nein antworten solle.
»Wir haben gesehen, dass Sie diese drei Männer ermordeten. Das Weitere wird sich finden.« »Ah, Sie wollen den Inhalt der Kasse wohl mit uns teilen.«
»Was wir wollen, geht Sie jetzt noch nichts an. Sehen Sie zunächst zu, ob die Kasse wirklich zu finden ist.« Der Kapitän zog die Lippe empor und entblößte seine langen gelben Zähne. Er hätte den Schäfer und dessen Tochter am liebsten erstochen, fürchtete sich aber vor dem Messer des Ersteren und wollte auch erst abwarten, was die beiden Personen gegen ihn unternehmen würden. Darum beschloss er, ihre Gegenwart zunächst zu ignorieren und den Baron bei seiner Arbeit zu unterstützen. Er stieg in die Grube und nahm die Schaufel in die Hand. Der Baron arbeitete, ohne sich um irgendwen zu kümmern, wie ein Wahnsinniger, der er in diesem Augenblicke auch wirklich war. Das Loch wurde zusehends breiter und tiefer, aber es zeigte sich keine Spur eines Kastens oder sonstigen Gefäßes. Der Schäfer stand mit seiner Tochter am Rande der Grube. Es war ihm, als ob er träume. Seine Tochter wollte eine Baronin werden. Man wollte hier eine Kriegskasse ausgraben. Beides war ja unglaublich. So verging eine halbe Stunde nach der anderen, ohne dass man etwas fand. Da sprang der Kapitän aus der Grube und rief:
»Nichts liegt da, gar nichts. Dieser Kerl, dieser Königsau muss sich geirrt haben. Er hatte einen Zettel, einen Plan, nach dem er sich richtete. Wo muss er ihn haben? Wo ist dieses Papier hingekommen?«
Er suchte überall, ohne das Gesuchte zu finden. Da meinte die Schäferstochter, welche eine Sicherheit entwickelte, als ob sie in alle Verhältnisse eingeweiht sei: »Hat er ihn vielleicht eingesteckt? Vater, suche den Toten dort einmal aus.« Der Zettel war allerdings jetzt unmöglich zu finden. Er war, als Königsau von dem Kapitän rücklings überfallen wurde und den Messerstich erhielt, zur Erde gefallen. Während des nachfolgenden Ringens hatten die drei Männer ihn in das aus der Grube aufgeworfene Land so tief hineingetreten, dass er nicht mehr zu sehen war, und Richemont hatte dann so viel Land darauf geschaufelt, dass alles Nachsuchen vergeblich sein musste. Während der alte Schäfer in die Taschen Gebhards griff und denselben hin und her wendete, begann aus der Wunde, welche nicht mehr geblutet hatte, das Blut von neuem zu fließen. Zu gleicher Zeit bewegte der Todscheinende die Arme. »Herrgott, er lebt noch!« rief der Schäfer.
»Wirklich, ist das wahr?«
fragte Richemont, indem er schnell hinzutrat. »Ja, er bewegt die Arme. Ich werde ihn untersuchen.« Der Mann mochte einige chirurgische Kenntnisse besitzen. Er unterwarf den Deutschen einer eingehenden, möglichst genauen Untersuchung und meinte dann: »Er lebt wirklich. Er ist nicht tot.«
»Wird er wieder zum Bewusstsein kommen?« fragte Richemont.
»Gleich wohl nicht. Die Verwundung ist eine schwere, eine lebensgefährliche. Er könnte bei guter Pflege wohl noch gerettet werden, aber ehe er zum Bewusstsein gelangen könnte, wird ihn das Wundfieber gepackt haben.
Verdammt, wir haben ihn in unserer Gewalt. Wir könnten ihn zwingen, uns das Geheimnis mitzuteilen. Wenn er stirbt, geht es verloren. Wenn er aber leben bleibt, so wird er uns gefährlich.«
Er strich sich nachdenklich die Spitzen seines Bartes, dann wendete er sich mit einer raschen Bewegung an das Mädchen.
»Mademoiselle, haben Sie gelernt zu schweigen?«
»Ja«, antwortete sie.
»Kann man sich auch auf Ihren Vater verlassen?«
»Gerade so wie auf mich selbst.«
»Und würden Sie beide schweigen, wenn ich Ihnen verspreche, dass, falls wir die Kasse noch finden, Sie einen Teil der darin befindlichen Summe erhalten sollen?«
»Ja«, antwortete sie bedenklich, »ich setze aber voraus, dass dieser Teil nicht ein armseliger ist. Wie viel geben Sie?«
»Den 10. Teil.«
»Das ist genug. Wir werden also schweigen.« Es war eigentümlich, die Gesichter der beiden jetzt zu beobachten. Der Kapitän machte das Gesicht eines Fuchses, welcher mit der Henne einen ewigen Frieden schließt, um sie desto eher verspeisen zu können. Das Mädchen aber ließ ein Lächeln sehen, hinter welchem viel mehr verborgen lag, als der Alte ahnte. Der Letztere fuhr fort:
»So sind wir also einig. Der Zufall hat uns zusammengeführt, und so wollen wir auch Verbündete bleiben. Es gilt, diesen Verwundeten heimlich so lange zu pflegen, bis er sprechen und uns sein Geheimnis mitteilen kann. Könnten Sie ihn nicht in Ihrer Wohnung aufnehmen?«
»Es würde sich vielleicht ermöglichen lassen, Monsieur.«
»Aber es dürfte kein Mensch etwas merken.«
»Das versteht sich ganz von selbst. Vorsicht und Verschwiegenheit liegen ja in unserem eigenen Interesse.
Nun gut, so wollen wir ihn verbinden, damit er sich nicht verblutet. Sie halten mich für den Mörder dieser Leute?
Ja, antwortete sie, ihn furchtlos anblickend.
Sie irren sich. Ich werde Sie von den Verhältnissen unterrichten, und dann sollen Sie sehen, dass Ihre gegenwärtige Meinung eine falsche ist.
Sie nickte ihm freundlich zu und antwortete: Und Sie sollen auch meine Verhältnisse kennenlernen, dann werden Sie überzeugt sein, dass ich alle Ursache habe, nichts zu tun, was zu Ihrem Schaden ist.
Wieso?
Davon sprechen wir später. Jetzt haben wir mehr zu tun.
Sie haben recht. Den Verwundeten können wir erst dann, wenn es dunkel ist, nach Ihrer Wohnung bringen. Bis dahin haben wir zu tun. Das Loch muss wieder zugeschüttet werden.
Und die Leichen?
Legen wir mit hinein. Vorwärts, komm heraus!
Diese letzten Worte galten dem Baron, welcher noch immer im Schweiße seines Angesichts an der Vergrößerung des Loches arbeitete. Der Kapitän musste ihn am Arme ergreifen und herausziehen. Er war von einem Überfalle seiner Krankheit ergriffen worden. Sein Blick fiel auf die zerschmetterten Köpfe der beiden Leichen. Sie sahen grässlich aus. Seine Augen wurden noch stierer, als sie vorher gewesen waren. Er fuhr sich mit beiden Händen in die sich sträubenden Haare und rief in jammerndem Tone: »Gott, ich habe sie ermordet. Ich bin ein Mörder. Wo ist die Kriegskasse? Wo ist sie?«
»Still«, raunte ihm der Kapitän zu. »Soll man uns etwa hören und erwischen?«
»Erwischen? Nein, nein. Seid still, still. Sprecht leise, ganz leise. Aber der Mörder bin ich doch.«
»Es gibt Stunden, in denen sein Geist krank ist«, erklärte Richemont den beiden anderen.
»Ich werde ihn gesund machen«, meinte Adeline. Sie trat zu dem Baron, legte den Arm um ihn, drückte ihn zärtlich an sich und sagte: »Sei ruhig, sei still. Du bist doch kein Mörder.« Er blickte ihr forschend in das Angesicht, und dabei schien es in seinem Geiste ein wenig heller zu werden. »Kein Mörder?« fragte er. »Wer aber bist denn du?« »Ah, du bist meine Tänzerin, Adeline, die schöne Hirtentochter. Ja, ich bin kein Mörder. Du aber bist meine Braut, meine Geliebte. Komm, lass dich küssen.« Er zog sie an sich und küsste sie auf den Mund. Sie litt es geduldig, als ob sich das von selbst verstehe. »Adeline«, meinte ihr Vater verwundert.
»Donnerwetter«, bemerkte der Kapitän, »eure Bekanntschaft scheint eine sehr innige zu sein.«
»Aber eine heilsame für den Kranken, wie Sie sehen«, antwortete Adeline. Sie führte den Baron, der sich willenlos von ihr leiten ließ, nach einer kleinen Bodenerhöhung, wo sie mit ihm wie auf einer Bank Platz nahm. Ihr Vater sah ihr verwundert zu. Sie schien ihm ein ganz anderes Wesen geworden zu sein. Der Kapitän aber brummte in den Bart:
»Alle Teufel, da kommt mir eine Person in den Weg, welche mir sehr bequem, aber auch sehr unbequem werden kann. Welches von beiden das Richtige ist, das wird sich ja wohl zeigen, und danach habe ich mich dann zu richten.«
Er forderte den Schäfer auf, ihm bei der Zuwerfung der Grube behilflich zu sein. Der Mann gehorchte. Er war, solange er lebte, ein armer, aber ehrlicher Kerl gewesen. Jetzt war er auf einmal Zeuge eines mehrfachen Mordes geworden. Er fühlte sich betäubt. Er arbeitete, ohne zu wissen, was er eigentlich tat. Er half die beiden Leichen in das Loch legen. Er schüttete das Land in dasselbe. Er stampfte es fest und streute Laub und Reisnadeln auf die Stelle, welche nun bedeutend höher geworden war als vorher. Er tat das fast ganz ohne Willen und Absicht, so ungefähr wie ein Nachtwandler es getan haben würde. Unterdessen hatten der Baron und Adeline sich leise flüsternd unterhalten. Der Erstere hatte unter fortwährenden Liebkosungen ihr Mitteilungen gemacht, welche von ungeheurer Wichtigkeit für sie waren, wie ihre verstohlenen Blicke zeigten, welche sie von Zeit zu Zeit triumphierend auf Kapitän Richemont richtete. Endlich brach der Abend herein, und nun wurde der Verwundete auf eine bis dahin improvisierte Tragbahre gelegt und von Richemont und dem Schäfer nach dem Häuschen des Letzteren getragen. Der Baron und Adeline folgten Arm in Arm, als ob es sich ganz von selbst verstehe, dass sie so innig zusammengehörten. Was an diesem Abende in der Hütte des Schäfers noch geschah und verhandelt wurde, das deckte der Schleier des Geheimnisses. Der Knecht aus Chanet wunderte sich nicht wenig, dass seine beiden Herren so spät nach dem Gasthofe zurückkehrten. Geradezu bestürzt aber war er über den aufgeregten Zustand des Barons, welcher fast an Raserei grenzte. Das, was Saint-Marie laut schrie und erzählte, war geradezu gefährlich. Der Kapitän musste ihn mit Hilfe des Dieners binden und knebeln. Unter diesen Umständen war von einem Hierbleiben keine Rede. Es wurde ein Wagen zur Stelle geschafft, man lud den Baron auf und verließ noch während der Nacht den so verhängnisvollen Ort. Das Ende der Reise, deren Erfolg erst ein so vorteilhafter gewesen war, zeigte sich als dem gerade entgegengesetzt. Der Baron war kaum zu bändigen. Er sah nur die Geister erschlagener Menschen und tief geöffnete Gruben mit Kriegskassen. Er bildete sich ein, während jeder Schlacht bei Austerlitz, Magenta, Solferino und vielen anderen Kriegskassen gestohlen zu haben. Er schrie einmal nach Leama und das andere Mal nach Adeline, um bei ihnen Rettung zu suchen vor den Gestalten, welche ihn verfolgten. Die Ärzte, welche zu Rate gezogen wurden, rieten zu einer dauernden Ortsveränderung, und da sich gerade Gelegenheit bot, Jeanette mit einer anderen Besitzung zu vertauschen, so ging der Kapitän auf diesen Handel ein. Er war im Grunde genommen ganz froh, von Jeanette fortzukommen, denn mit diesem Orte waren zu unangenehme Erinnerungen für ihn verknüpft, und außerdem hatte er Erfahrungen gemacht, dass die Bewohner desselben mehr von seinen Verhältnissen erfahren hatten, als ihm lieb und angenehm sein konnte. Der Ort, nach dem er übersiedelte, war Autry. Er hatte nur erst kurze Zeit da gewohnt, als ihm gemeldet wurde, dass eine junge Dame angekommen sei, welche ihn zu sprechen wünsche. Er erstaunte nicht wenig, in dieser Dame Adeline, die Schäfertochter, zu erkennen. Sie war ganz wie eine Dame von Stande gekleidet. Jedenfalls hatte sie dazu einen Teil der Summe verwendet, welche der Kapitän ihrem Vater zurückgelassen hatte, um die zur Pflege Gebhards nötigen Ausgaben zu bestreiten.
»Bringen Sie mir gute Nachricht?« fragte er sie.
»Ja«, lautete die Antwort. »Der Verwundete ist so weit hergestellt, dass für sein Leben nichts mehr zu befürchten ist.«
»Haben Sie über die Kriegskasse mit ihm gesprochen?«
»Ja, er verweigert jede Auskunft.«
»Mir wird er sie nicht verweigern. Ich werde ihn zum Reden zu zwingen wissen. Noch heute fahren wir ab. Ich werde sogleich meine Reisevorkehrungen treffen.«
»Sie meinen, dass ich mit Ihnen fahren soll?«
»Natürlich.«
»Kann ich nicht vorher den Herrn Baron sehen?«
»Wozu?«
»Nun, es versteht sich ja ganz von selbst, dass ich gern sehen möchte, wie er sich befindet.«
»Das muss Ihnen gleichgültig sein. Sie scheinen zu vergessen, dass er sich nur in einem Anfalle einer Krankheit auf einige Augenblicke mit Ihnen beschäftigt hat. Zwischen einem Barone und einer Schäferstochter aber ist eine so große Kluft, dass Sie sich um das Befinden meines Sohnes gar nicht zu kümmern haben.«
Da stand sie von dem Stuhle auf, auf welchem sie Platz genommen hatte. Indem ihre Augen zornig aufblitzten, antwortete sie: »Sie irren sehr, Herr Kapitän. Der Unterschied zwischen einer ehrlichen Schäferstochter und Mördern, Dieben und gewesenen Spionen ist nicht so groß, wie Sie ihn hinstellen.« Er machte eine Bewegung des zornigen Erstaunens und rief:
»Wie meinen Sie das? Was wollen Sie damit sagen?
Ich will damit sagen, dass der Herr Baron mir alles erzählt hat. Während Sie die Grube zuwarfen, habe ich Ihre ganze Biografie von ihm erhalten. Ich weiß alles, alles, was Sie getan und verbrochen haben. Ich stehe Ihnen mehr als ebenbürtig gegenüber und werde Ihnen beweisen, dass es ein großer Fehler ist, mich zu verachten, weil ich die Tochter eines ehrlichen Hirten bin. Da blitzte es heimtückisch in Richemonts Augen auf.
»Ah«, sagte er, »was mein Sohn gesprochen hat, ist ein Erzeugnis des Wahnsinns gewesen. Kommen Sie sofort mit zu ihm, er wird alles, alles widerrufen.«
»Ich danke«, antwortete sie überlegen lächelnd. »Ich habe gehört, dass es in diesem Schlosse viele verborgene Winkel gibt, in denen ich nicht gerne verschwinden möchte. Ich gehe. Am Bette des Deutschen, den Sie töten wollten, wie seine beiden Begleiter, werde ich mit Ihnen meinen Vertrag abschließen. Gehen Sie nicht auf denselben ein, so wird mein Vater sofort Anzeige des Geschehenen erstatten. Der, welcher verwundet in unserer Hütte liegt, ist der rechtmäßige Besitzer Ihres Eigentums, denn der einzige Saint-Marie, welchen es nach dem Tode des Marabou noch gab, ist von euch erschlagen worden. Ich rate Ihnen, machen Sie Ihren Frieden mit mir, sonst sind Sie verloren.« Ehe er in seinem Grimme Worte zur Antwort fand, hatte sie das Zimmer verlassen. Und nach einer Minute lag auch bereits Schloss Autry hinter ihr.